Themen der Grundlagenforschung der Max-Planck-Gesellschaft, die eine besondere gesellschaftliche Aktualität oder Brisanz haben. Die letzten Themen, die es gab, waren zum Beispiel, wem gehört die Arktis oder wie Emotionen unser Zusammenleben beeinflussen. Und das Thema des heutigen Abends ist vielleicht ein besonders gutes Beispiel für die gesellschaftliche Relevanz von Forschungsarbeiten aus der Max-Planck-Gesellschaft. Regiert der Markt den Staat, gefährden die Schulden die Demokratien? Inzwischen gibt es dafür ja, oder für dieses Phänomen, den Begriff der marktkonformen Demokratie, den die Bundeskanzlerin vor etwas mehr als einem Jahr geprägt hat, auf einer Pressekonferenz mit dem portugiesischen Premierminister Passos Coelho war das. Ich habe das nochmal rausgesucht, das Zitat, sie sagte damals wörtlich, ich zitiere, wir leben ja in einer Demokratie und sind auch froh darüber. Das ist eine parlamentarische Demokratie. Deshalb ist das Budgetrecht das Kernrecht des Parlaments. Insofern werden wir Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem auch marktkonform ist, also dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale ergeben. Zitat Ende. Nur mal so als kleine Erinnerung. Ja, unser Gesprächspartner für dieses Thema heute Abend ist Wolfgang Streeck, Soziologe, der sich so intensiv und kritisch wie wohl kaum ein Sozialwissenschaftler sonst in die politische Debatte seit dem Ausbruch der Krise eingemischt hat. Was schon anfängt mit der Frage, über die im politischen Betrieb ja erstaunlich wenig diskutiert wird, nämlich nach dem Charakter der Krise. Was ist sie eigentlich? Ist sie eine Staatsschuldenkrise? Ist sie eine Währungskrise? Oder ist sie immer noch die Finanzkrise, die vor fast 5 Jahren begonnen hat? Welche Konsequenzen hat sie und wer zahlt am Ende dafür? Auch darum wird es heute Abend gehen. Wolfgang Streeck, Jahrgang 1946, leitet gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Beckert das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, das ich selbst auch sehr gut kenne, weil ich da vor 2 Jahren einmal als Journalist in Residence tätig war für 3 Monate. Nach Tätigkeiten in Frankfurt am Main, Bielefeld, der Columbia University in New York und am Wissenschaftszentrum Berlin lehrte und forschte Wolfgang Streeck als Professor für Soziologie und industrielle Beziehungen an der University of Wisconsin in Madison, bevor er dann eben zum Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung nach Köln wechselte. Er gehört ganz sicher zu den renommiertesten deutschen Soziologen, der sein Fach eng mit Politikwissenschaft und Ökonomie verbindet. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Konstitution des modernen Sozialstaates, die Theorie des industriellen Wandels, Kapitalismusforschung und im Moment eben insbesondere die staatlichen Finanzkrisen in unterschiedlichen nationalen Systemen. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Ralf Bollmann. Ich bin wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin und werde Sie heute durch den Abend führen. Und bevor ich jetzt in meiner kleinen Einführung alles vorwegnehme, übergebe ich das Wort an Herrn Streeck für ein kurzes Einführungsreferat. Bitte schön. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich über die Gelegenheit, heute ein paar Dinge zu diesem Thema zu sagen, das mittlerweile uns alle und immer wieder bewegt. Ich werde jetzt vorab ein paar Zahlen vorführen, um die Faktenbasis für das nachfolgende Gespräch mit Herrn Bollmann zu legen. Und Sie werden jetzt eine Reihe von Verlaufskurven sehen, die sich zum Teil bis in die 1970er Jahre zurück erstrecken. Das ist deshalb der Fall, weil diese Krise, über die wir heute sprechen, kein Zufall ist, kein einmaliges Ereignis, das auch gewissermaßen nicht hätte stattfinden können, sondern bisheriger Kulminationspunkt eines sehr langen Prozesses, der, wie gesagt, in den 70er Jahren angefangen hat, zu dem Zeitpunkt, den man heute schon mit einigem Recht als die Sattelzeit der modernen Gesellschaft beschreiben kann, jedenfalls der Nachkriegsgesellschaft. Dieses große Thema werden wir dann zusammen mit Herrn Bollmann bearbeiten. Zunächst einfach mal diese vier Punkte möchte ich kurz darstellen. Wenn ich über Schulden und Steuern rede, dann möchte ich deutlich machen, dass die Defizite der öffentlichen Haushalte nicht notwendig nur durch zu hohe Ausgaben, sondern möglicherweise auch zu niedrige Einnahmen zustande kommen und dass da ein systematisches Problem hintersteckt. Ich möchte dann über die Spielräume der öffentlichen Haushalte reden, die sich seit langen Jahren immer mehr verengt haben, soweit es diskretionäre, also freie politische Allokationsentscheidungen angeht. Möchte dann etwas sagen über, was wir wissen darüber, was passiert mit öffentlichen Investitionen, wenn man Haushalte konsolidiert. Und schließlich die große Frage ansprechen, kann man das eigentlich durch Wachstum, kann dieses System sich durch erneuertes Wirtschaftswachstum sozusagen aus dem Sumpf selber an den Haaren herausziehen? So, also zunächst mal Schulden und Steuern. Das hier ist die Entwicklung der Staatsschulden in Prozent des Sozialprodukts seit Anfang der 70er Jahre in den Ländern der OECD, das heißt in entwickelten Industriegesellschaften. Und Sie sehen, das war 1970 so um 40% des Sozialprodukts und ist dann ziemlich kontinuierlich bis hierhin, hat sich verdoppelt Mitte der 90er Jahre. Dann gibt es eine Konsolidierungsphase, über die ich nachher noch was sagen will. Und dann kommt die Krise und es kommt der Sprung. Nicht? Das ist 2008 hier. Und dann geht es nochmal hoch. Und dann, wenn Sie das jetzt als Kurve sehen, dann ist die ganz linear, aber da sind unterschiedliche Abschnitte drin, die man im Einzelnen verstehen muss, um diese ganze Entwicklung zu verstehen. Wie kommt es in diesem Verlauf, also wie kommt es zu diesen Defiziten? Da sehen wir, dass Anfang der 70er Jahre die Steuereinnahmen und die Staatsausgaben sozusagen sehr eng zusammen waren. Sogar man kann sagen, die deckten sich, wenn man immer gewisse Vorgriffe in den Staatsausgaben hat, die dann durch Wachstum sozusagen wieder eingeholt werden, wie jedes Unternehmen auch, das also Kredite aufnimmt, um zu wachsen. Aber dann kommt eine Phase, in der die Steuereinnahmen Ende der 70er Jahre anfangen zu stagnieren, während die Ausgaben sozusagen hochschießen. Und hier in den 90er Jahren sehen wir also, wie die auseinanderklaffen, der Höhepunkt dieser Differenz erreicht wird. Und danach kommt diese Konsolidierungsphase, über die wir noch einiges sagen können. Aber die geschieht immer nur durch Senkung der Ausgaben, nie durch Erhöhung der Einnahmen. Und dann natürlich kommt dieser Sprung wieder, den man nun wirklich nicht dem übertriebenen Ausgabenbedürfnissen der demokratisch ermächtigten Volksmassen sozusagen anrechnen kann. Das ist die Rettungsaktion gegenüber dem Finanzsektor und die Wirtschaftskrise, da sinken die Einnahmen weiter und dann springen die Ausgaben. Da sind wir jetzt. Kurz, was die Steuereinnahmen angeht, so kann man sagen, gehen die bis in die 80er Jahre ungefähr. Ich habe jetzt 7 Länder genommen, die irgendwie prototypisch für die Sammlung der Industrieländer stehen. Frankreich, Deutschland, Italien als der mediterrane Fall, Japan, Schweden als Beispiel für die skandinavischen Länder und dann die beiden angelsächsischen Länder. Da sehen Sie, da gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten in diesen Verläufen. Irgendwann bis dahin sozusagen geht das noch, aber dann stagnieren die Steuereinnahmen selbst in einem Land wie Schweden und also hier oben ist das, nicht? Und Frankreich auch. Jetzt kann man die OECD-Länder nehmen, wieder 1970 bis 2000, sehen Sie auch, wie die Kurve abflacht, und das Interessante ist, dass trotz der wachsenden Staatsverschuldung sozusagen jedenfalls hier nicht nachgezogen wird, sondern das Schwergewicht ist immer auf der Senkung der Ausgaben, nicht auf der Erhöhung der Einnahmen. So, dann kann ich das hier noch kurz zeigen. Also in Deutschland haben wir mittlerweile eine absteigende Tendenz. Japan auf sehr niedrigem Niveau geht es hoch, aber Schweden ist ein Land, in dem die Steuerlast radikal zurückgeführt worden ist seit Mitte der 90er Jahre. In den Vereinigten Staaten sowieso. Also Frankreich, Großbritannien ist ein interessanter Fall, weil da die New Labour Regierung sozusagen interessanterweise ganz anderen Kurs gesteuert hat als der Rest der industriellen Welt. Man muss ja noch sagen, also dieses Zurückbleiben der Steuereinnahmen hat natürlich sehr viel zu tun mit dem beginnenden Globalisierungsprozess und dem beginnenden Steuerwettbewerb. Sie, diejenigen, die hier sind, werden in der übergroßen Mehrzahl, ich vermute alle, auch das gar nicht merken, dass die Steuern zurückgehen. Das liegt daran, dass man oben die Steuern senkt und unten dann bei Mehrwertsteuer und so weiter, wo sie nicht weglaufen können und wo jeder Konsument das sozusagen tragen muss, ein bisschen nachzieht. Also die zum Beispiel die Steinbrücksche Steuerreform, sagt er ja ungern, nicht wahr? Als die da in die Große Koalition eintraten und dann 3% Mehrwertsteuer drauf machten, um oben sozusagen Erleichterungen zu schaffen, ja. Das ist ein hochinteressantes Phänomen. Die Steuersysteme werden degressiver, gleichzeitig gehen die Steuereinnahmen zurück und es wird den Leuten immer erklärt, jetzt muss sozusagen konsolidiert werden, dazu müssen die Ausgaben gesenkt werden. Ich komme zum Thema Spielräume. Wenn man jetzt anguckt, den deutschen Bundeshaushalt, und fragt sich, was ist übrig, wenn man die Posten abzieht, die fest sind. Fest im Sinne von, da kann man nichts dran machen als Bundestag. Ich zeige Ihnen dann nachher noch, wie der zusammengesetzt ist. Dann sind wir 1970 bei ungefähr 40% des Bundeshaushalts und sehen ein kontinuierliches Abfallen bis 2005, bis zum Beginn der Großen Koalition, sozusagen runter auf unter 10% diskretionärem Handlungsspielraum im Bundeshaushalt. Dann durch die Konsolidierungspolitik der Großen Koalition sozusagen steigt das in den 4 Jahren ganz erheblich und dann diese Krise macht alles wieder rückgängig. Die macht alle Konsolidierungserfolge rückgängig. Das sehen Sie hier, nicht? Da ist er dann unten gelandet. Ich nehme jetzt diese Kurve, weil das ist eigentlich was, wenn man Verteidigung rausnimmt, ja, dann ist das ein bisschen größer. Aber ich denke, dass Verteidigung bei uns immer nicht diskretionäre Ausgaben waren, weil die werden von der NATO bestimmt und nicht von uns. Hier ist sozusagen die Struktur des Bundeshaushalts nochmal im Einzelnen. Und das ist nun wirklich also außerordentlich interessant. Ich hätte das auch nicht geglaubt, als wir angefangen haben, das zusammenzustellen. 1970 gingen noch 10% des Bundeshaushalts in die Kriegsfolgelasten. Diese Kriegsfolgelasten sind alle runtergegangen. Und jetzt gibt's sie nicht mehr. Also das ist ja auch klar, irgendwann ist damit Schluss. Und dann ging 10 bis über 30, also 25% des Bundeshaushalts gingen dann zusätzlich in, wenn man so will, die Kosten des nächsten Krieges, also sozusagen Rüstungsausgaben. Die gehen auch zurück, weil wir diese Friedensdividende haben. 1989. Und nun sehen Sie, dass wenn man die Kosten des vergangenen und des zukünftigen Krieges zusammenrechnet, sozusagen wir hier eine ganz erhebliche Entlastung des Bundeshaushalts haben sollten hinsichtlich der Freisetzung von Mitteln. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Was dann sozusagen enorm explodiert, sind die Zuschüsse zu den Sozialversicherungen. Die Sozialhilfe, die gab es damals gar nicht. Das ist Hartz IV hier. Und dann kommt der Schuldendienst, den gab es auch nicht. Der wächst hier auf, sodass nur noch das hier oben sozusagen politisch verfügbar ist. Hier waren es 40% und hier sind es jetzt die wir vorhin gezählt haben. Das ist ein Prozess, den man auch in anderen Ländern beobachten kann. So sind das Zuwachsen der Entscheidungsspielräume in den öffentlichen Haushalten. Zum Teil wird das in der Diskussion immer wieder auf die Sozialversicherungen und die Renten abgeschoben. Das ist zum Teil nicht falsch. Wenn Sie zum Beispiel hier in Deutschland gucken, dann sehen Sie zum Zeitpunkt der deutschen Einigung an, das ist jetzt der Bundeszuschuss zur Sozialversicherung in Prozent der Bundesausgaben. Der war 15% Anfang der 90er Jahre und ist jetzt bei 35%. Das liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung, der war Mitte der 90er Jahre dann auf über 40% gestiegen. Das hatte nun wiederum damit was zu tun, dass die deutsche Einheit sozusagen nicht aus Steuermitteln finanziert werden konnte wegen des Steuerwiderstandes. Da hat man ja gesagt, das gibt's umsonst. Da hat man aber dafür sozusagen die Sozialkassen belastet. Und dann wurde der Beitrag bei 40% ungefähr eingefroren, wo er heute noch ist. Aber das bedeutete, dass dann hier nachgelegt werden muss. Und insbesondere bei hoher Arbeitslosigkeit sozusagen muss dann auch die Bundesanstalt für Arbeit sozusagen bezuschusst werden. Die Rentenkasse auch. Nicht in dem Maße, in dem die Konsolidierung der Wirtschaft nach 1980, als die Inflation ausgetrieben wurde, zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit führte, hat sie gleichzeitig auch zu einer Erhöhung der Staatsausgaben geführt. Denn das ist die notwendige Folge. Wenn man nicht, wie man hinter 15 Jahre später hat das gedauert, bis man dann die Arbeitslosenversicherung, die Sozialsysteme so reformiert hatte, dass die nicht mehr so viel kosteten. Bei einer konstanten Sockelarbeitslosigkeit von 7-8% im Ausland mehr als bei uns. USA ist noch viel, viel krasser. Wenn Sie da nehmen sozusagen die diskretionären Ausgaben, dann sind die schon im Jahre hier. Wenn man jetzt Defense mit reinnimmt, aber das brauchen wir bei USA nicht, weil die können entscheiden, ob sie einen Krieg führen wollen oder nicht. Also dann kann man sagen, dass hier sozusagen der Punkt erreicht war, wo sämtliche Steuereinnahmen für nicht diskretionäre Ausgaben aufgewendet werden mussten und alles, was über diese Ausgaben hinausgeht, über die fünf, die ich vorhin gezeigt habe, Krieg, Sozialversicherung und so weiter, alles, was darüber hinausgeht, musste geborgt werden. Und zwar in einem Ausmaß, dass es dann sozusagen etwa 40% des Haushalts sozusagen in dem Zeitpunkt, als Obama Präsident wurde, 40% des Haushalts aus Darlehen finanziert werden mussten. Ja, das ist eine Finanzwirtschaft, das glaubt man nicht, wenn man sich das anguckt. Ja. So, ich gehe jetzt nochmal weiter und mein dritter Punkt ist, was passiert nun eigentlich, wenn Haushalte konsolidiert werden? Und wie ich vorhin gesagt habe, besteht eine überwältigende Tendenz, die zu konsolidieren, indem man Ausgaben senkt. Nicht indem man Einnahmen erhöht. Und das hat zum Teil den Grund, dass ganz einfach man Angst davor haben muss, dass einem die besteuerbaren Vermögensmittel, die Unternehmen sozusagen weglaufen in einer hochmobilen Weltgesellschaft, in der man sich seine Einnahmen sozusagen da schaffen kann, wo man sie braucht, aus steuerlichen Gründen. Die sind dann weg. Und da hat man Angst, das zu machen. Also kann man konsolidieren nur damit. Und dann sehen Sie, wenn wir jetzt, wir haben uns das genau angeguckt, das ist gar nicht so einfach, das aus den Haushalten rauszuziehen. Wir haben uns die öffentlichen Investitionen angeguckt, in drei Ländern. Und da haben wir von 1981 können wir die zeigen. Und da sehen wir, wie also selbst in einem Land wie Schweden, die von 5% des Sozialprodukts auf 3% des Sozialprodukts runtergehen, in Deutschland, wo wir immer weniger davon hatten, ist es mittlerweile bei 1,3-1,4% des Sozialprodukts. Das heißt zum Beispiel, dass der Wartungsbedarf der öffentlichen Infrastruktur sozusagen immer mehr wachsen muss, weil man, wenn man Haushalte kürzt, sozusagen man zunächst in den diskretionären Ausgaben kürzt und nicht in denen, die sozusagen festgelegt sind. Die sind politisch sehr viel schwieriger zu bewegen. Und deshalb schneidet das irgendwie zwangsläufig da rein. So, und jetzt haben wir dann gerechnet, haben wir gedacht, na ja gut, also physische Investitionen wie Autobahnen und so weiter braucht man vielleicht nicht mehr so dringend. Gucken wir uns die Investitionen an in Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Kindergärten, Integration von Zuwanderern und so weiter, was wir soziale Investitionen nennen. Und da sehen Sie, die bewegen sich ganz genauso, nach derselben Logik. Sozusagen in Schweden, wo man die aktive Arbeitsmarktpolitik zu einem Zeitpunkt gekürzt hat, in dem sich eine feste Sockelarbeitslosigkeit von ungefähr 7% in dem Land festgemacht hatte, Mitte der 90er Jahre. Das muss man wissen. Wenn man immer noch die Vorstellung, in Schweden gibt es 0% Arbeitslosigkeit oder -3% Arbeitslosigkeit. Das ist gar nicht so, ja. Dann kann man, also da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, dann kann man sehen, dass in Phasen, in denen die Haushalts, Ausgaben hier sozusagen runtergehen, gehen auch die Sozialinvestitionen runter. Das sieht man in all diesen Ländern. Mit einer Ausnahme, und das ist interessant, Großbritannien, wo 1999 bei der Übernahme der Regierung Blair sozusagen also die Ausgaben des Staatshaushalts immer gestiegen sind, gleichzeitig die Defizite, weil man die Steuern nicht erhöht hat, gleichzeitig die Verschuldung hochgegangen ist und dann allerdings auch die sozialen Investitionen erhöht werden konnten. Aber nur da. Das ist das einzige größere Land, das wir gefunden haben. Und das führt uns vor Augen, wie bedrückend dieses Problem offenbar ist. Wie kann man eigentlich in einem unter Konsolidierungsprozessen die wichtigen Investitionen für die Zukunft noch verteidigen? So, jetzt noch zwei. Wachstum ist ja eine Sache, die ist nicht so einfach zu messen. Was wir jetzt gemacht haben, ist bis von 1984 an die gleitende 5-Jahres-Durchschnitte der Wachstumsraten in den entwickelten Industriegesellschaften. So, das kann man sehen. Da werden die Ausschläge nebenab, aber es wird auch weniger. Und wir rutschen hier sozusagen dramatisch runter. Und wenn man sich diese Kurve anguckt, dann muss man Zweifel haben, ob sich das irgendwie, also wo die Wachstumsperspektiven sind für diese Gesellschaften, mit denen man möglicherweise die Staatsschulden entwerten könnte und die notwendigen Investitionen der Zukunft finanzieren könnte. Man sieht es bisher nicht, zumal sozusagen diese Phase abnehmenden Wachstums verbunden war mit einer geradezu explosionsartigen Verschuldung dieser Gesellschaften, wenn man jetzt also Amerika nimmt. Und zwar ist es interessant, dass die Verschuldungsraten parallel steigen, bei Staatsverschuldung, private Haushaltsverschuldung etwas später, die Verschuldung der Unternehmen und der Finanzsektoren. Also die kann man irgendwie alle über einen Kamm scheren, weil die alle gleichzeitig in dieselbe Richtung weisen, mit gewissen Zeitverschiebungen. Ja, so dass jetzt, wenn man die USA anguckt, im Vergleich zu 1970, da war der gesamte Schuldenberg des Landes 4,5 Mal das Sozialprodukt. Und hat sich jetzt genau verdoppelt. Und man kann sich Deutschland angucken, das ist auch nicht viel anders, da haben wir die Zahlen hier nicht. Aber von 1990 an, also von der Wiedervereinigung an, sozusagen springt das natürlich noch stärker. Und viel anders ist es auch nicht. Das ist auch für die anderen entwickelten Industrieländer nicht viel anders. Ich lasse es jetzt zum Schluss so stehen und sage einfach nur folgende Frage. Sozusagen, ich finde keine überzeugende Erklärung für diesen Zusammenhang. Der könnte bedeuten, je mehr Schulden man macht, umso weniger Wachstum hat man. Der könnte aber auch bedeuten, dass wenn wir nicht so viele Schulden gemacht hätten, wir noch weniger Wachstum hätten. Wenn jetzt über sozusagen Wiederbelebung des Wachstums gesprochen wird, dann wird sehr häufig über alle möglichen Tricks gesprochen, wie man entweder aus der Europäischen Zentralbank oder sonst woher sozusagen neue Kredite ziehen kann, an die man glauben kann. Denn das Problem bei Krediten ist ja, man muss an sie glauben. Deshalb heißen die ja auch so. Und wenn sie da nicht dran glauben, dann fällt das wie eine Pyramide zusammen. 2008, da haben die Leute gedacht, wir kriegen das Zeug nie wieder und haben versucht, es einzusammeln mit dem oder keine Kredite mehr vergeben, wie wir da ja auch gesehen haben. Und das ist die Frage. Also kann man jetzt sich vorstellen, dass man durch eine, hier ist ein Augenblick, in dem die Verschuldungslast sinkt, allerdings nur als Bereinigungskrise. Also da gehen halt eine Menge bankrott und dann sinkt das. Kann man sich vorstellen, dass man durch Hochtreiben der Verschuldung zu diesem Zeitpunkt sozusagen die Wachstumsdynamik wieder in Gang bringen kann? Oder würde ein Hochtreiben der Verschuldung zu diesem Zeitpunkt die Wachstumsdynamik endgültig abwürgen? Und ich glaube nicht, dass jemand darauf eine gute Antwort weiß. Wenn das der Fall ist, dann stehen wir vor einem wirklich Riesenproblem. Ja, schönen Dank und wir werden uns dann noch über einige Fragen unterhalten.
Ja, Herr Streeck, vielen Dank für die Einführung, für die ganzen Zahlen und Fakten als Grundlage für die Diskussion. Wir werden jetzt versuchen, ein bisschen stärker in die Interpretation zu gehen und in die Frage, was man denn jetzt für die Schuldenkrise und mögliche Auswege oder Nicht-Auswege aus der Schuldenkrise daraus lernen kann. Vielleicht fangen wir nochmal mit der Ausgangsfrage an, die ich ja in der Einführung schon mal kurz angerissen habe. Was ist das eigentlich für eine Krise? Also wenn man jetzt sozusagen Ihre ganzen Kurven sieht, dann denkt man ja doch, es ist das, was sozusagen auch die Mainstream-Ökonomen sagen, es ist eine Staatsschuldenkrise. Auf der anderen Seite kann man ja sehen und haben Sie ja auch geschrieben in mehreren Aufsätzen zur Krise, dass es wahrscheinlich ohne den Bankencrash und die Finanzkrise zu dieser Zuspitzung der Staatsschuldenkrise nicht gekommen wäre. Also was ist es nun? Ist es eine Staatsschuldenkrise? Ist es eine Banken-Finanzmarktkrise? Ist es eine Währungskrise? Wie würden Sie es definieren?
Ja, wenn wir jetzt mal frei von der Leber sprechen, dann würde ich sagen, es ist eine Geldkrise. Geld wird ja in zwei verschiedenen Kanälen, sozusagen Brunnen geschöpft. Einmal im Staat, über staatliche Politik und dann im Bankensystem. Und das ist hin und her schiebbar. Also was 2008 passiert ist, ist, dass ein großer Teil der Schulden des Bankensystems vom Staat dann als Schulden übernommen worden ist. In den 1990ern war es umgekehrt. Die Staaten haben ihre Haushalte konsolidiert, insbesondere Amerika, und haben gleichzeitig die Finanzmärkte dereguliert, um die sozusagen Volumenausfälle, die durch reduzierte Staatsausgaben stattfanden, sozusagen zu ergänzen, indem man das dem privaten Sektor übertragen hat. Also das ist in wesentlichen Punkten komplementär. Deshalb muss man sagen, dass das eine Krise, wenn man so will, der Geldschöpfung und Geldproduktion ist. Wir erinnern uns ja in den 80er Jahren, als die kapitalistischen Gesellschaften zu einer monetaristischen Währungspolitik oder Geldpolitik übergingen, also versuchten, die Wirtschaft durch Geldmengensteuerung zu beeinflussen und zu steuern, stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass man diese Geldmengen gar nicht messen und schon gar nicht richtig beeinflussen konnte. Also Margaret Thatcher war immer verwirrt über die Frage, was ist M1, was ist M2, was ist M3 und was kann ich also machen, um M2 runterzukriegen und um M1 raufzukriegen. Das entzieht sich und je mehr man die Finanzmärkte, so verstehe ich das, dereguliert, desto mehr entzieht sich das der staatlichen Aufsicht. Man hat dann die Hilfstheorie erfunden, dass die Finanzmärkte sozusagen aufgrund rationaler Erwartungen so vernünftig sind, dass die von alleine, also Alan Greenspan, ja, dass die von alleine mit dem ganzen Geld zurechtkommen. Die Fed hat einfach nur die Zinsen gesenkt und hat dann die Finanzmärkte machen lassen. Das hat sich dann 2008 als etwas irrig herausgestellt. Aber diese sozusagen Austauschbarkeit der beiden Formen von Geldschöpfung ist an sich, das ist die Ursache dafür, dass man das nicht richtig auseinanderhalten kann. Ist das jetzt eine Finanzkrise oder eine Fiskalkrise? Die schieben sich ineinander.
Nun sind die Schulden aber ja da und wir müssen damit irgendwie umgehen können und zumindest versuchen und hoffen, ja, dass es uns gelingt. Und der gängige Versuch und der auch naheliegende Versuch, auch wenn man diese steigenden Kurven da sieht, ist ja zu sagen, naja gut, wir müssen die Staatshaushalte konsolidieren, wie auch immer, durch Steuererhöhungen, durch Ausgabensenkungen, durch Wachstum, Fragezeichen. Und nun haben Sie ja in dem, was Sie bisher zur Krise gesagt und geschrieben haben, an dieser Austeritätspolitik, zumindest in der derzeit praktizierten Form, relativ harsche Kritik geübt und gesagt, eigentlich geht es nicht darum, Staaten zu retten, sondern es geht darum, die Zahlungsfähigkeit der Staaten zu sichern, damit die Gläubiger an ihr Geld kommen, die in Klammern privaten Gläubiger. Also wir helfen, wenn wir Griechenland retten, nicht den Griechen, sondern den französischen Banken?
Ja, absolut. Ich meine, das kann aber auch gar nicht in Zweifel stehen. Der größte Teil des Geldes, der in diesen Hilfspaketen hätte nach Griechenland gehen sollen, ist da nie hingegangen. Der ist in die Schweiz gegangen, um die. Ja, aber das weiß auch jeder. Ja, das Geld kommt dort nicht an. Es kommt bei den Gläubigern an und oft nicht mal über den Umweg. Ich meine, Schäuble hat dann ja sogar vorgeschlagen, dass man eine Art von Treuhandkonto in der Schweiz errichtet, wo wir die Hilfen für Griechenland einzahlen, damit das dann von da an die Gläubiger verteilt werden kann. Im Grunde besteht das System ja auch schon, nicht?
Ja gut, aber ich meine, das kann man sozusagen kritisieren, unschön finden. Die Frage ist nur, alles andere würde ja heißen, wir lassen den griechischen Staat einfach pleite gehen. Das wäre doch, also jetzt auch für den normalen Durchschnittsgriechen, der seine Rente nicht, gar nicht mehr bekommt, also nicht nur gekürzt wird, sondern gar nicht mehr bekommt, der irgendwie nicht mehr weiß, ob er sein Geld vom Konto abheben kann am nächsten Tag etc. etc., ist das doch auch eine ungemütliche Perspektive.
Ja, Herr Wollmann, wir sind alle in einer ungemütlichen Lage, ausgenommen die Deutschen. Glauben das noch nicht, aber das wird noch kommen, ja. Wir sind alle und wir sind vor allen Dingen in einer Lage, in der man nicht einfach fragen kann, ja bitte Herr Strick, was soll man denn jetzt machen? Wenn man das wüsste, wäre das ja prima, ja. Aber was ich Ihnen gezeigt habe, ist eine langfristige Erkrankung, sozusagen eine chronisch gewordene Erkrankung dieser Wirtschaftssysteme, wo man nicht so genau weiß, was man da jetzt machen soll. Und das Penicillin in Gestalt von Krediten, das ist denen nun eingespritzt worden bis zum Gehtnichtmehr. Da sind die mittlerweile immun geworden, beziehungsweise haben da sogar schon allergische Reaktionen drauf entwickelt. Ne? Das weiß man nicht so genau. Also Sie haben gefragt, Griechenland. Ja, ich meine, ich will mal Folgendes sagen. Staaten sind andere Gebilde als private Haushalte. Und es ist kein Zufall, dass man also in der rechtlichen Situation kein Konkursverfahren und kein betrügerisches Konkursverfahren gegen Staaten hat. Jeder, der einem Staat was leiht, weiß, dass Staaten aufgrund ihrer Souveränität sozusagen jederzeit ihre Schuldenzahlungen einstellen können. Das hat im Übrigen Argentinien Ende des vorigen Jahrhunderts, glaube ich, 203 Mal gemacht.
Wo die Interpretationen auch auseinandergehen. Die einen sagen, bei Argentinien ist ein Beispiel, dass es funktioniert. Die anderen sagen, so richtig auf die Beine gekommen sind die bis heute
auch. Ja, wem sagen Sie das? Ja. Ich habe ja gerade gesagt, das ist eine chronische Krankheit und keine, die durch einmaliges Besuchen der Sauna sozusagen kuriert werden kann. Ja, aber ich verweise nur auf den Umstand, dass wenn man über Staaten spricht, man über Gebilde spricht, die keinem Konkursrecht unterliegen und und das hat seine guten Gründe. Die sind in erster Linie ihren Bürgern verpflichtet, das ist jedenfalls die Idee eines demokratischen Staates und nicht irgendwelchen Kreditgebern. Und insofern muss schon die Möglichkeit bestehen, dass der griechische Staat sagt, so, wir suspendieren jetzt erstmal die Schulden. Das aber ist für alle anderen Staaten sozusagen der Moment des größten denkbaren Horrors, weil in dem Moment sozusagen das Vertrauen der Märkte in die Vergabe von Krediten an Staaten, vor allen Dingen wenn das den Griechen dabei einigermaßen gut rauskommen, gegen Null geht und die Zinsen überall steigen. Und wenn Sie sich unseren Bundeshaushalt angucken, wenn da das Zinsniveau, das auf unseren Schulden liegt, sozusagen nur um 2 Prozentpunkte springt, dann können wir den Haushaltsausgleich auf ganz lange Zeit vergessen.
Ja. Ja, aber das bedeutet doch, dass es dann letztlich so eine richtige Alternative eigentlich auch nicht ist. Also um nochmal eine Runde weiter auszuholen, ein Kollege von Ihnen kann man ja nicht direkt sagen, anderes Fachgebiet, Anthropologie, David Graeber, hat ja vorgeschlagen, warum soll man nicht, wie das ja in vormodernen Gesellschaften teilweise üblich war, so eine Art Sabbatjahr machen, wo man alle Schulden erlässt. Ja. Aber das bedeutet natürlich, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn sozusagen die Staaten dann keinen Kredit mehr bekommen, dass doch dann eigentlich alle Staaten in der Lage sein müssten, ihre Haushalte ohne Kreditfinanzierung hinzubekommen.
Ja, also Herr Bollmann, ich glaube, dass ich auch heute nicht eingeladen bin als sozusagen Weltgeist, der diese Krise lösen kann. Nicht wahr? es gibt so kleine Beobachtungen, die man mit sich rumschleppen kann und mit denen man versuchen kann, weiterzukommen. Also der Graeber hat ja recht, wenn er sagt, dass eigentlich alle großen Verschuldungssituationen immer durch Löschung der Schulden, also durch Vergebung der Schulden gelöst worden sind. Nie anders. Ja? Wenn Sie diese Pyramide angucken, die da aufgetürmt ist, und sich fragen, wie sollen die das denn abzahlen? Ja, also der Deutsche Sachverständigenrat in Gestalt von Frau Weder Di Mauro in einem mir unvergesslichen Interview sozusagen erklärt, die ist jetzt übrigens bei der UBS-Bank in in der Schweiz, geht ja da nicht schlecht. Ja. Also diese Frau Weder, die Mauro, die hat dann Folgendes erklärt. Italien, ja, das sei doch gar kein Problem. Alles, was die machen müssten, wäre 25 Jahre lang einen Primärüberschuss von 5% erwirtschaften und dann und den sozusagen zur Kreditabzahlung verwenden und dann wäre doch alles okay. 25 Jahre lang. Ja, die Vorstellung, dass man das politisch durchsetzen kann, ist in meinen Augen der helle Wahnsinn.
Nun ist ja die Frage, also diese Vorausberechnung setzt natürlich immer eine bestimmte Form von Wirtschaftswachstum voraus. Das ist ja ein Thema, was wir auch angesprochen haben, dass sozusagen diese Schuldenberge, wenn überhaupt, ja nur noch zu handeln sind, wenn man Wirtschaftswachstum hat. Das ist ja auch eine der großen Diskussionen, die wir jetzt haben in der Finanzkrise. Austeritätspolitik versus Wachstumspolitik, das wird jetzt von politischer Seite auf europäischer Ebene so ein bisschen zugekleistert mit so Formelkompromissen, dass man dann halt so ein paar Gelder umwidmet und sagt, das ist jetzt ein Wachstumsprogramm . Aber es ist doch ein unauflösbarer Konflikt, wenn ich Sie richtig interpretiere.
Ja. Und es wird ja jetzt den Leuten wird gesagt, wir brauchen Wachstum und gleichzeitig Haushaltskonsolidierung. Das ist nun auf den ersten Blick sozusagen geht das nicht. Ja? Wenn man jetzt die Haushalte konsolidiert, dann verstärkt man die Rezession. Vor allen Dingen, wenn man das mitten in einer Rezession tut. Das ist nun sozusagen wirklich absolut simpel. Das ist, wie sagt der Müntefering Volksschule Sauerland. Ja? Gleichzeitig ist aber so, dass beides dringend gebraucht wird. Also es wird sozusagen Haushaltskonsolidierung, haben Sie ja gesehen, dringend gebraucht wird und es ist gleichzeitig Wachstum drin geworden. Nur kann man beides nicht auf einmal haben. Und das nennt man ein Dilemma. Nicht? Jetzt was die zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten angeht. Also ich muss das jetzt. Ich sehe meinen Freund Klaus Offeder. Wir haben Anfang der 80er Jahre darüber diskutiert, sozusagen wo Wachstum herkommen sollte. Offe meinte, das wird jetzt kein Wachstum mehr geben. Ich habe gesagt, die Bedürfnisse der Leute sind irgendwie unendlich. Und guck mal an, was jetzt mit der Mikroelektronik passiert. Die werden alle ihre computergesteuerten Rasierapparate kaufen und dann haben wir wieder einen Wachstumsimpuls. Ja. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr so optimistisch. Also jetzt gucke ich mir das an und denke tatsächlich, wo soll das herkommen? Zumal diese Kurve, die ich Ihnen da gezeigt habe, ja nach unten zeigt. Ja. Die zeigt ja nach unten. Jetzt kann man sagen, ja, dann kann man noch die Inder, man kann ja immer noch die Chinesen rechnen und sowas. Mhm. Aber ob das nun bei uns hier stattfinden wird, das möchte ich bezweifeln. Ob das in den Ländern des Mittelmeerraums stattfinden wird, da kann ich eigentlich mit einiger Zuversicht sagen, und da würde ich jetzt als Hilfsargument anführen, wir hatten eine industrielle Wasserscheide, die von verschiedenen Ökonomen und Sozialwissenschaftlern in den 80er Jahren sozusagen konstatiert wurde, dass nämlich die industriellen Produkte, die Arbeitsplätze schaffen und die man sozusagen exportieren kann, immer komplizierter, immer komplexer, immer vielfältiger geworden sind, mit immer größeren Anforderungen an die Art und Weise, wie Produktionsprozesse organisiert sind. Der Unterschied zwischen der VW-Fabrik in Wolfsburg 1969 und der VW-Fabrik in Wolfsburg heute, das sind überhaupt nicht dasselbe. Wenn man da denselben Begriff wie Autofabrik für verwendet, führt das sofort in die Irre.
Aber übrigens auch ein Grund, warum die Leute angeblich keine Autos mehr kaufen, weil sie zu kompliziert und zu teuer geworden
hochinteressant, sind. Hochinteressant. Und da laufen interessante Schleifen ab. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber was ich sagen möchte ist, so eine Autofabrik, früher konnte man sozusagen eine kompakte Autofabrik nehmen, einpacken, nach Sizilien oder nach den Süden Italiens bringen, aufbauen und dann baute man den Fiat so und so. Das geht heute nicht mehr. Die Autos sind so, dass das nicht mehr geht. In diese Produktionsstätten ist derartig viel Wissen investiert, das kann man nicht transportieren. Und das wiederum bedeutet, dass die Vorstellung, dass man da jetzt solche Dinge errichtet, in meinen Augen wirklich illusorisch ist. Im Übrigen geht das ja auch nicht in 2-3 Jahren. Diese Dinger müssen kultiviert werden, das dauert sehr lange. Ja, also ich glaube, dass wir eher eine Schwelle überschritten haben, jenseits derer das internationale Wirtschaftssystem nach dem Prinzip des kumulativen Vorteils funktioniert. Wer hat, dem wird gegeben. Ja, also Matthäus 25, Vers 29, da können Sie das nachlesen. Ja. Und diese eigenartige Situation, in der also ein institutionalisierter, kann man sagen, Wettbewerbsvorsprung besteht, ist ein weiterer Grund dafür, dass ich denke,
hätte das eigentlich in Deutschland vor 10 Jahren auch niemand gedacht. Dass, damals galt Deutschland als der kranke Mann Europas.
Ja, aber nicht bei mir.
Ja, aber
nein, nein. Ich sage ja, Leute wie ich haben Recht behalten. Und also jetzt was Deutschland angeht, wir haben immer gesagt, die Deutschen wollten gerne dem Rat der internationalen Ökonomen folgen und ihre Industrie abbauen und zur Dienstleistungsgesellschaft werden. Das haben sie aber nicht fertig gekriegt. Aufgrund ihrer Traditionen und Institutionen. Da habe ich immer gedacht, wunderbar, Gott sei Dank, dass sie das nicht fertig kriegen, das können wir noch mal gebrauchen. Ja, und jetzt stellt sich raus, sozusagen der Umstand, dass wir sozusagen das Lehrlingssystem haben, ja, das Facharbeitersystem haben, dass wir die Audi-Fabriken haben und die Maschinenfabriken und so weiter, das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil in einer derartigen Situation. Das haben wir diese gewaltigen Exportüberschüsse.
Herr Streeck, ich würde nochmal auf die Schulden zurückkommen wollen. Wir haben jetzt ja eben so darüber diskutiert und wenn man Sie so reden hört, hört sich das auch so ein bisschen danach an. Das sind jetzt irgendwelche ominösen Finanzinvestoren, die da sozusagen böse Dinge machen und die da bedient werden sollen und die armen Griechen und Italiener und so weiter müssen jetzt mit diesen ganzen Einschränkungen leben. Sind das nicht letztlich auch wir alle? Also Ihr Kollege Christoph Deutschmann hat ja diesen schönen Begriff des Buddenbrook-Effekts geprägt. Das muss man vielleicht mit einem Satz erklären, dass halt sozusagen nach jetzt inzwischen fast 70 Jahren ohne Krieg und wachsenden Wohlstands eben einfach die privaten Vermögen in ihrer Breite, also ungleich verteilt schon klar, aber auch die breite Mittelschicht verfügt ja durchaus über Geldvermögen in Deutschland, dass das sozusagen dieses Geld ist, was sozusagen alles überflutet, was irgendwo untergebracht werden muss, sei es in Staatsanleihen, sei es von den Banken in Form von Konsumentenkrediten etc., dass die Krise mitverantwortet hat, dass wir sozusagen als Privatanleger auch mit unseren Rentenansprüchen und Renditeerwartungen und so weiter auch mit Schuld, also nicht in dem moralischen Sinne Schuld vielleicht, aber faktisch im Verursacherprinzip mit Schuld an der Krise sind.
Ja, aber ich glaube, der Deutschmann, der stammt aus einem evangelischen Pfarrhaus, wenn ich das richtig erinnere. Also da neigt man schon dazu, immer zu sagen, wir alle sind schuld. Ja. Aber nein, das ist so einfach nicht. Wo Sie natürlich vollkommen recht haben, ist, dass sich in unseren, auch vor allem in den letzten 1,5 Jahrzehnten, sozusagen erhebliche Geldvermögen angesammelt haben von Leuten, die sich verhalten wie der Keynesche Rentier, von dem Keynes ja im letzten Kapitel der General Theory sozusagen sich erhofft hat, dass der durch keynesianische Wirtschaftspolitik euthanisiert wird, also als soziale Figur, dass der nicht mehr auf seinen Geldmengen sitzen kann und seine Liquiditätspräferenz ausleben kann. Die Leute, die gerade dadurch, dass die Besteuerung in unseren Gesellschaften sozusagen so am oberen Rand so weit zurückgegangen ist, bilden sich gewaltige Geldvermögen. Die hätten meiner Meinung nach weggesteuert werden können. Schauen Sie, in meiner Kurve, ja, da beginnt die amerikanische Staatsverschuldung unter Reagan aus drei Gründen. Der eine Grund ist, durch die Deflationierung schießt die Arbeitslosigkeit hoch und der Sozialstaat wird in Anspruch genommen, musste erst später wegreformiert werden. Der zweite ist, gleichzeitig damit sozusagen wurde eine Steuerreform durchgepeitscht durch den Kongress, die also dramatische Lücken in den Haushalt gerissen hat. Und dann entstanden sozusagen riesige Geldvermögen, die dann recycelt werden mussten, indem man den privaten Kreditsektor deregulierte. Ja, das ist ein Teufelskreis. Jetzt kann man sich fragen, ich habe mit Herrn von Weizsäcker immer diese Diskussion. Der Herr von Weizsäcker, der hat ja auch so eine Art von Deutschmann-Theorie, nicht? Der sagt, also die Gesellschaft hat so viel gespart, das Zeug muss irgendwo hin und wir haben ja einen Anlagenotstand und Gott sei Dank macht der Staat, nimmt der Schulden auf, denn sonst wüsste ja keiner mehr, wo er mit seinem Geld hin sollte, nicht? Und meine Vorstellung ist, der Staat hätte ja die Möglichkeit, das wegzusteuern. Das hätte einen großen Vorteil für den Staat. Er brauchte keine Zinsen drauf zu bezahlen, er brauchte keine Schulden einzugehen, hätte aber einen Nachteil für die bürgerliche Mittelschicht. Nämlich die könnten das Geld nicht behalten und dann ihre Kinder vererben, was ja der Trick bei der Geschichte ist, und gleichzeitig noch vom Staat dafür Zinsen kassieren. Nein, ganz klar, es gibt, ich sage nicht immer wir alle, aber ich sage, es gibt natürlich eine Situation, die ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, in der etwas ganz Eigenartiges eingetreten ist, in der diejenigen, die an den Produktivitätsfortschritten dieser Gesellschaft am meisten profitieren, sozusagen steuerlich entlastet werden, sodass ihre Vermögen rapide wachsen, während diejenigen, die an den Produktivitätsfortschritten, von denen nichts haben, die zahlen die Steuern, beziehungsweise unten kriegen sie noch die Sozialausgaben gekürzt. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. Und insofern würde ich diese Schieflage der Verteilung unbedingt reinrechnen, wenn wir sagen, wir alle sind irgendwie daran beteiligt. Und dann kommt noch dazu, dass in dem Moment, in dem diese Geldvermögen angelegt werden müssen, diese Anlegetechniken ja immer komplizierter werden und die Gebühren, die die Herren Goldman, Sachs und andere sozusagen von uns dafür kassieren, dass sie das Zeug verpacken, die sind unglaublich hoch. Also Goldman hat eine Gewinnspanne von über 50%, ja.
Na ja, gut, ich meine, da kann man dann wieder sagen, sind die Anleger selber schuld, wenn sie das.
Nein,
das,
wenn sie das schon irgendwo hinbringen müssen. Was machen Sie denn? Wo soll es denn hingehen? Und ich meine, es war ja so, Herr Bollmann, das will ich ja auch noch erwähnen, dass Großbritannien und Amerika in den 80er Jahren, da komme ich wieder zurück auf diese Dienstleistungsgeschichte, sozusagen gesagt haben, in der industriellen Produktion können wir nicht mehr mitkommen. Deshalb werden wir uns zu internationalen Finanzzentren ausbauen und dann der ganze Wohlstand, sein New York kam seine Finanz. Ich meine, ich bin ein halber New Yorker, weil ich da öfter gewohnt habe. In dem Ende der 70er Jahre war die Stadt total bankrott, ja, weil da nichts mehr lief. Und dann durch die Deregulierung der Finanzmärkte ist dann Wall Street sozusagen nach oben geschossen. London war genau dasselbe, ja. Und so kann man auch noch den weiteren Verteilungskonflikt in dieser komischen Gesellschaft, dieser komischen, sich entwickelnden Struktur, die wir alle nicht richtig durchschauen, kann man immerhin so beschreiben, dass zwischen Ländern auch ein Wettbewerb um das Recycling dieser überschüssigen Geldmengen stattfindet, die ja überschüssig sind insofern, als keiner weiß, wie er die ausgeben oder auch nur investieren soll.
Na, Herr Strick, aber nun ist ja inzwischen die Zeitstimmung ein bisschen eine andere. Also die von Deregulierung redet ja eigentlich niemand mehr. Und das, was Sie da eben vorgeschlagen haben im Sinne von Vermögensbesteuerung und so weiter, da gibt es ja inzwischen doch eine relativ breite politische Strömung. Also selbst aus dem CDU-geführten Arbeitsministerium gibt es Papiere, wo es heißt, ein bisschen Vermögensbesteuerung wäre ja vielleicht nicht schlecht. Eigentlich ist, nee, wenn ich das recht sehe, die FDP die einzige Partei, die mit solchen Ideen nicht sympathisiert. Wird sowas kommen und wird das was bringen aus Ihrer Sicht?
Also Sie müssen sehen, wenn Sie jetzt sagen, wir haben zwei Fragen angesprochen. Das eine ist Regulierung, das andere ist Besteuerung. Ja. Wenn man sich die Regulierungsfortschritte ansieht, die in den letzten 4 Jahren seit 2008 gemacht worden sind, dann sind die absolut minimal. Minimal. Und die Banken sind immer noch genauso groß, die Boni sind größer. In Amerika hat man Dodd-Frank dieses große Regulierungsgesetz gemacht. Das muss man sich so vorstellen. Da sind sozusagen weiche Klauseln drin darüber, was die Banken nicht dürfen und nicht mehr dürfen. Die verlangen Ausführungsbestimmungen. Eine dieser Klauseln verlangt, glaube ich, 180 Ausführungsbestimmungen. Wenn die Abteilung des Finanzministeriums, die erarbeitet hat, 30 Beamte. Und die arbeiten dann eine Ausführungsbestimmung nach der anderen, dann wird sozusagen eine Anhörung gemacht, da kommen dann 500 juristische Eingaben von hochbezahlten Rechtsanwälten, alle auf den letzten Tag der Anhörungsfrist, die müssen alle mal, Ergebnis, da ist nichts gelaufen, ja, und unter dieser Administration, sozusagen, denn man muss ja wissen, Obama ist im Wesentlichen mit Wall Street Geld an die Regierung gekommen. Das ist ja gar nicht wahr, dass das alles die Studenten gespendet hätten aus ihren Studienkrediten, die sie da aufnehmen müssen. Die haben ja praktisch nichts mehr.
Naja.
Also da ist nichts.
Und Regulierung ist der eine Punkt, Besteuerung
war die andere Frage. Ja, und dann kommt Besteuerung. Wissen Sie, was mich eigentlich an dieser in dieser Euro-Frage und Euro-Rettungsfrage immer fasziniert hat, ist, die Staaten Europas kriegen, oder die sogenannten Schuldnerstaaten, die kriegen von den anderen Staaten Auflagen gemacht. Also ihr müsst die Renten kürzen, ihr müsst die Taxifahrer deregulieren und sowas. Nirgendwo steht drin, ihr müsst die Steuern auf Kapital erhöhen. Nie. Die Griechen haben in dem Moment, in dem...
Naja, aber zusammen mit Griechenland ist doch die
ihr müsst die Steuern bei dem Einzelhändler um die Ecke kassieren.
Ja, wir reden doch die ganze Zeit darüber, wie man an die Griechen rankommt, die ihr Geld ins Ausland schaffen.
Ja, und das wäre eine interessante Frage. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Amerikaner sind, Herr Bollmann, und Sie wollen, und Sie sind ein schwerreicher Amerikaner, und Sie wollen sich ausbürgern lassen, um der amerikanischen Steuerpflicht zu entgehen, da werde ich Ihnen überraschenderweise mitteilen, dass die sie nur dann ausbürgern, wenn sie eine riesige Abschlagssumme zahlen. Ja, da, wenn man von den Griechen verlangt hätte, dass sie das auch machen, nix.
Die Amerikaner haben ja inzwischen dieses Abkommen mit der Schweiz, wo
die Kavallerie ist ja auch gut so. Die wollen ja, aber sie gucken sich ja das amerikanische Besteuerungsniveau bitte an. Das ist so bei 25%. Jetzt wollte ich aber noch sagen. Als die Griechen in die Währungsunion kamen und dann plötzlich Kredite aufnehmen konnten zu deutschen Zinssätzen, da haben die den Spitzensatz ihrer Körperschaftssteuer von einem Tag auf den anderen von 40% auf 20% gesenkt. Das wäre ja doch ein leichtes, den Herrschaften zu sagen, so, jetzt tut den mal wieder hoch auf 40. Nein, das nicht, weil in dem Moment der Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen Union, der ja gewollt ist, ja, sozusagen eingedämmt würde. Man könnte ja zum Beispiel als Auflage innerhalb der Europäischen Union machen, erstens, ihr habt mindestens 40% Gewerkschaftsmitgliedschaft zu haben, zweitens mindestens 40% Steuer und so. Die machen ja ständig Auflagen.
Also kurz gesagt, Sie glauben nicht dran, dass diese Steuererhöhungsankündigungen, die jetzt überall kommen, jemals Wirklichkeit werden?
Nie.
Auch bei uns nicht?
Nie.
Vermögensteuer in Deutschland nach der nächsten Wahl?
Ja, vielleicht nicht. Für die Mittelschicht, ja. Aber für... schauen Sie, ich mache einen folgenden Vorschlag. Sie schauen nochmal ins FAZ-Archiv und gucken sich die Schrödersche Steuerreform an, die so, glaube ich, 2002 durchkam, die mit der CDU zusammen gemacht worden ist. Es ist überhaupt völlig unbestritten, dass wenn diese Steuerreform nicht stattgefunden hätte, in den 4-5 Jahren danach wir ausgeglichene Bundeshaushalte gehabt hätten.
Da sagt Steinbrück doch inzwischen auch,
ja, sein Fehler. Ja, ja. Steinbrück ist ja lehrfähig, das ist lernfähig, das wissen wir ja.
Die Kanzlerin auch, oder?
Ja, aber dann hören Sie doch mal zu.
Ja.
So, jetzt wenn das ein Fakt ist, dann wollen wir mal gucken, ob es nach der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit schlicht und einfach für folgendes Projekt gibt. Wir nehmen die Schrödersche Steuerreform zurück. Dann würde ich im Spitzensteuersatz nicht mehr 42, glaube ich, jetzt, sondern 49 bezahlen. Mir wäre es recht.
Steht ja auch in verschiedenen Parteiprogrammen drin.
Ja, wir gucken mal, ich habe doch gerade gesagt, wir gucken mal, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Das ist ja wieder ein ganz anderes Problem. Ja. Und da sage ich Ihnen nein. Da werden sozusagen hunderte von Bedenken, die zum Teil auch ganz völlig berechtigt sind. Ich meine jetzt... Interessanterweise in Frankreich, dieser Hollande, nicht mit seiner 75%, der lief dann im Wahlkampf von 75% Besteuerung auf die höchsten Einkommen. Da gab es schon Rechtsanwaltskanzleien, die schon vor der Wahl von Hollande sozusagen angefangen haben, Ausbürgerungsmethoden nach Belgien, nach so und so und so weiter zu erforschen. Nachdem das bekannt geworden war, hat Herr Hollande sozusagen gedacht, wir müssen das so schreiben, dass diese armen Menschen nicht auswandern müssen.
Herr Strick, nachdem Sie sich jetzt erfreulicherweise entgegen Ihrer anfänglichen Vorsätze doch sehr weit auf die Tagespolitik auch eingelassen haben, würde ich, bevor wir das vielleicht noch ein bisschen öffnen am Schluss zu Publikumsfragen, hier zum Abschluss des Podiums noch mal etwas grundsätzlich werden, auch sozusagen über das, was Sie wissenschaftlich gemacht haben, wenn Sie sozusagen die Entwicklung der letzten Jahrzehnte analysiert haben. Sie haben das nur ganz kurz angedeutet in Ihrem Vortrag, sozusagen drei Phasen eigentlich unterschieden, wie man mit dem Problem umgegangen ist, dass nach dem Ende der großen Nachkriegsaufschwungphase, an die sich ja alle gewöhnt haben und wo bis heute eigentlich die westlichen Gesellschaften immer noch denken, das ist so ein bisschen Naturgesetz und Anspruch, dass wir irgendwann wieder die Wachstumsraten der 50er und 60er Jahre haben werden, wie man sozusagen mit dem Ausbleiben dieser hohen Wachstumsraten umgegangen ist. Phase 1. Man hat die Geldmenge erhöht, sagten Sie eben, Folge Inflation ließ sich nicht mehr unbegrenzt weitermachen. Zweite Methode, man hat die Staatsdefizite erhöht, ist auch irgendwann an Grenzen gestoßen, lässt sich auch nicht endlos weitermachen. Dritte Variante sozusagen über private Verschuldung, die Konsummöglichkeiten zu erhöhen. In Deutschland weniger, in den Vereinigten Staaten mehr, hat sich in der Finanzkrise gezeigt, funktioniert auch nicht mehr. Was ist denn jetzt, also gibt es sozusagen noch eine vierte Strategie oder ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo wir sagen müssen, die Party ist vorbei, aber dann sind wir auch an dem Punkt, wo wahrscheinlich sozusagen diese ganzen, ja, wo es dann auch ans Ende der Konsumbedürfnisse oder der Konsumansprüche geht, etc., etc.
Ja, ich will Ihnen ganz ernsthaft auf die Frage antworten. Erstmal haben Sie das sehr gut referiert, das Drei-Phasen-Modell. Genau so sehe ich das. Man kann auch die Wendepunkte sehen, an denen sozusagen das alte Hilfsmittel nicht mehr funktioniert und man sich ein neues ausdenken muss. Wenn Sie auf die jetzige Situation gucken, dann ist ja zunächst mal klar, was versucht wird. Also zunächst wird versucht, über einen Umbau der Europäischen Zentralbank, sozusagen im Sinne der amerikanischen Fed, sozusagen unbegrenzt Geld zu schaffen, jetzt aber nicht mehr im privaten Bankensektor, sondern garantiert von den Staaten, partiell unter Ausnutzung der starken wirtschaftlichen Position von Ländern wie Deutschland, und den Geldzufluss sozusagen genauso zu machen wie bisher, auf Biegen und Brechen und zu gucken, ob dahinter irgendwie Wachstum rauskommt. Das ist irgendwie die Politik, das sieht man ja. Da muss man alle möglichen Tricks verwenden, Schuldscheine aufkaufen, Banken sanieren, weiß der Teufel was alles, alles, was keiner richtig durchschaut. Das ist ja Draghi, ja, der kennt sich da aus, der hat ja bei Goldman Sachs gelernt, da wird man das schon wissen, wie sowas geht. Ja, das werden wir sehen. Und jetzt die Frage, wird das gehen? Da sage ich Ihnen, das kann man nicht wissen. Wir befinden uns seit Ende der 70er Jahre in einem Suchprozess. Nach einem neuen, wenn man so will, Geldmodell, Wirtschaftsmodell, das die Wachstumsphase der Nachkriegszeit ablöst und stabil ist. Die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis. Was ich mit meinem Drei-Phasen-Modell gezeigt habe, ist, es war nie stabil. Es war immer riskant. Und es hat sich immer über sozusagen kurzfristige Reparaturen hinbewegt auf einen neuen Wendepunkt, in dem irgendwas gemacht werden musste. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob die nächsten 10 Jahre man irgendwie mit Herrn Draghi und seinen Zaubermitteln da in seiner Zentralbank wieder irgendwie über die Runden kommt. Was ich Ihnen nicht gezeigt habe, ist, dass in dieser ganzen Phase der, sagen wir mal, der Suche und der verzweifelten Stopgaps, wie man auf Englisch sagt, also Hilfskrücken, ja, dass wir da auch noch einen anderen Prozess haben, den ich Ihnen hier nicht so genau dargestellt habe, nämlich ein Anwachsen der Ungleichheit in unseren Gesellschaften, ein Anwachsen der strukturellen Arbeitslosigkeit, eine geradezu erstaunliche Abkopplung der obersten Einkommensschichten vom Rest der Gesellschaft. Das alles begleitet das ja. Ja, und sozusagen, man könnte sich ja die Frage stellen, ob ein Zusammennähen der Gesellschaft im Sinne eines neuen Gesellschaftsvertrages möglicherweise das ist, was uns bevorsteht oder was wir tun müssten. Da muss man sich fragen, wo das herkommen soll. Nicht? Oder man kann sich sagen, vielleicht geht das jetzt nochmal 10 Jahre, dann haben wir aber den nächsten Krach. Wenn ich mit Herrn Miegel spreche, den ich mittlerweile also außerordentlich respektiere für das, was er an sozusagen realitätssattem Wachstums Skeptizismus in die Welt bringt. Wenn ich mit Herrn MB gespräche, der sagt, in 5 Jahren ist es wieder soweit. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob
was
das
ist in 5 Jahren wieder soweit?
Da werden wir die nächste Krise haben. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht wo, aber irgendwo in diesem komplexen System wird das Ding aufbrechen. Denn das System passt nicht mehr zusammen. Das passt umweltmäßig nicht mehr zusammen, das passt vom Geldregime nicht mehr zusammen, das passt von der Spannung zwischen nationalen Demokratien und internationalen Märkten nicht mehr zusammen, das passt vom Produktionssystem nicht mehr zusammen und so weiter und so weiter. Das ist das Argument. Ja. Ich kann mich dem eigentlich nicht entziehen. Ich finde das ein sehr machtvolles Argument. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Vorhersagen sind wir nie gut gewesen. Vielleicht kann das noch irgendwie funktionieren. Aber dann für 10 Jahre und dann muss man irgendwie wiedersehen.
Jetzt ist ja die Frage, wie viel, also zum einen haben wir das ganze Jahr bei uns immer auch sehr aus europäischer Perspektive diskutiert. Zweite Frage auch, was überhaupt noch demokratischen Mehrheitsentscheidungen sozusagen unterworfen ist. Sie haben ja gerade für Amerika diese dramatischen Kurven gezeigt, die dann irgendwo im Minus landen und wo man das Gefühl hat, also wenn man sozusagen nicht irgendwelche Verpflichtungen gar nicht mehr bedienen will, von Rentenansprüchen bis zu Schulden, dass es eigentlich nichts mehr zu entscheiden gibt in dem Sinne. Morgen wird gewählt in Amerika, Obama versus Romney. Es ist irgendwie eine Wahl, die mit so großer Spannung verfolgt wird bei uns in Deutschland wie eigentlich kaum ein politisches Ereignis seit langem. Entscheidet sich da was in diesen Fragen, über die wir heute den ganzen Abend diskutiert haben?
Also vor 8 Jahren hat Alan Greenspan in einem Interview in einer deutschen Zeitung zu der Frage, das war es vor 8 Jahren? Ja, vor 8 Jahren. Zu der Frage, sozusagen, wer, für wen sein Herz schlägt in der damaligen amerikanischen Wahl. Bush gegen, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegenkandidat war. Da sagt er, nein, das interessierte ihn überhaupt nicht. Die Welt wird heutzutage, so Greenspan, durch die Märkte regiert. Durch die Märkte regiert. Wer in Amerika gewählt wird, macht überhaupt keinen Unterschied. Die können auch gar keine Fehler mehr machen, weil die eh nichts zu sagen haben. Deshalb ist es egal, wer gewählt wird. Ja? Also das war Alan Greenspan. Du musst mal sagen, der vielleicht mächtigste, mindestens aber zweitmächtigste Mann der Vereinigten Staaten, einen gewissen Durchblick hat der Mann ja. Ja? Also ich denke, das ist völlig unerheblich. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, Amerika ist bis über die Ohren verschuldet. Ich habe in der letzten Zeit überhaupt nie jemanden gesehen, der das auch nur realistisch beschrieben hätte. Die reden allenfalls über fiskalische Manöver, wie sie da in den nächsten 30 Jahren ein paar Trillionen einsparen können. Aber die Frage zum Beispiel der Wiederbelebung der amerikanischen Industrie, wie man überhaupt in diesem Land wieder anfangen kann, sowas wie Qualifikationen in der breiten Masse der Bevölkerung aufzubauen, die dem Land ermöglichen, international wettbewerbsfähig zu sein, keiner redet darüber mit irgendeinem Realismus, weder der eine noch der andere. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe in Amerika dem Gouverneur von Wisconsin ein paar Jahre dabei zu helfen versucht, ein Berufsbildungssystem in der Maschinenbauindustrie in Milwaukee aufzubauen. Da haben wir die deutschen Lehrpläne übersetzen lassen, ja, von den deutschen Metallindustrie und haben den Leuten, die waren alle begeistert, ausgenommen, dass die gedacht haben, ja, wir sind doch nicht verrückt, dass wir das zusammen mit unseren Konkurrenten machen. Wir haben immer gesagt, das müsst ihr aber mit denen zusammen machen, das kann man nur gemeinsam machen und nicht alleine. Das haben die nicht eingesehen, ja, und dadurch ist das ganze Ding gescheitert.
Also es gibt Fernseher auslassen morgen.
Tief eingeprägt, ja, die können ruhig schlafen und am Morgen ist es eigentlich meiner Meinung nach wirklich egal, wer da rauskommt. Mit einer Ausnahme vielleicht, dass der eine im Nahen Osten vielleicht eher am Abzug zieht als der andere, aber auch da kann man nicht sicher sein.